Wir haben jetzt schon 20.000 und ich sage, wir verlieren, wenn wir so weitermachen, allein im nächsten Jahr 100.000 Stellen. Mediamarkt ist jetzt geclosed worden an die Chinesen und Iveco ist an die Inder verkauft worden. Und da muss man sich die Frage stellen, warum haben sie in Deutschland den Stecker gezogen und nicht weltweit den Stecker gezogen? Weil sie gesagt haben, in Deutschland, es lohnt sich nicht mehr.
Genau. Und ich meine, das ist doch, hatte ich noch nie erlebt in 18 Jahren Beratung, dass irgendein Unternehmen, das hier verwurzelt war, gesagt hat, hey, wir machen nach, was ich, 100 Jahren Tradition hier die Fliege.
Aber das ist ja auch wenig verwunderlich, weil wenn man den Vorsitzenden der Jusos, der sehr viel Einfluss in der SPD hat, hört, dann sind die Ideen, die er hat und dann auch bei Lanz sitzt, das ist für mich UdSSR. Und die Ideologie wird bis aufs Blut verteidigt.
Ich glaube, wir brauchen radikale Reformen, wirklich radikal, die wehtun werden, aber es gibt keine Heilung ohne Schmerzen.
Ganz wichtig, wenn Sie die Vermögensteuer anfassen, dann geht's los.
Herzlich willkommen zu einer neuen, hochspannenden Folge Marc spricht mit, heute Emanuel Böhminghaus. Emanuel, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich eingeladen bin hier. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, als ich die Einladung bekommen habe.
Du, sehr, sehr gerne. Ich hatte dich schon lange auf dem Schirm. Warum? Weil ich dir auf X folge und weil du eine großartige Arbeit leistest. Und dann habe ich dich beim Philipp gesehen und dachte, okay, jetzt ist mir zwar zuvor gekommen, weil ich hatte den Plan schon lange im Kopf, aber dann dachte ich, ich muss dich jetzt mal anrufen. Dann haben wir telefoniert und da war sofort Sympathie da, haben gleich gemerkt, wir schwingen auf der gleichen Wellenlänge, uns treiben die gleichen Sachen um. Ja. Und genauso wie ich versuche dort alles mit Daten, Fakten basiert zu argumentieren und zu beweisen. Also wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist natürlich, dass du auf X ein sehr kritischer Beobachter der deutschen Wirtschaft bist, als auch der Politik. Du schaust dir die Werksschließungen an, Insolvenzen etc. pp. Und ich kann nur jedem empfehlen, eigentlich Emanuel zu folgen, weil da sieht man den wahren Zustand der deutschen Wirtschaft tatsächlich mit nackten Zahlen. Ich werde es auch unten in den Shownotes verlinken natürlich. Und jetzt sehen wir ja jeden Tag schlimme und schlechte Nachrichten, egal was. Gerade jetzt vor ein paar Tagen hat Bosch 13.000 Stellen abgebaut und wird sie abbauen in den nächsten Jahren. Mal deine Einordnung generell. Du beobachtest seit 2 Jahren den ganzen Markt. Wo steht Deutschland?
Na, Deutschland ist im Niedergang. Also ist im Niedergang und am Anfang war das erstmal so eine Idee. Das war ja auch die Idee meines X-Accounts, weil ich mich ja immer darüber geärgert habe, dass das wahre Ausmaß dessen, was in der Wirtschaft passiert, nicht richtig dargestellt wird. Vor allem überhaupt nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und die Leitmedien nur zum Teil. Also es wird manchmal, Probleme werden sozusagen diskutiert und thematisiert, auch in Wirtschaftszeitungen, aber eben nicht das vollumfängliche Bild.
Ja.
Und das vollumfängliche Bild ist eben, dass Deutschland im Niedergang ist, im wirtschaftlichen Niedergang. Am Anfang, als ich begonnen hatte, war immer noch so der Gedanke, dass ich mich auch irren kann.
Ja.
Also da muss ich mich der Kritik auch aussetzen, dass vielleicht lag ich falsch. Und leider ist es so, dass mit der Zeit und mit den Monaten die Gewissheit gewachsen ist und jetzt auch wieder im September ganz stark. Und heute bin ich mir sehr, sehr sicher, sicherer denn je. Deutschland kann wirtschaftlich vor allem weltweit nicht mehr mithalten. Das hat verschiedenste Gründe. Die eine ist beispielsweise die Energie, aber das ist nur ein Grund. Viele denken ja, wir machen nur da was und dann wird alles besser. Das stimmt nicht. Das ist ein Punkt von vielen Punkten, aber ein wichtiger Punkt. Aber Deutschland ist ja eben immer exportorientiert gewesen und diese Stärke fällt jetzt immer weiter weg, weil wir uns zum einen nicht weiterentwickelt haben. Also wir haben uns nicht in neue Software entwickelt, in KI entwickelt und, sondern wir sind da geblieben, wo wir schon seit vielen, vielen Jahren übrigens auch sehr gut Geld verdient haben. Aber wir haben das Problem, dass wir eben nicht diese Weiterentwicklung gemacht haben und dass wir von der anderen Seite aus China in einem unfassbaren, brutalen Innovationsdruck geraten sind, den wir aus meiner Sicht derzeit bedauerlicherweise in vielen Bereichen schon vollumfänglich verlieren. Die Nachricht des Tages kam eigentlich für mich gestern.
Was war das?
Das war, dass von der Leyen jetzt über Zölle nachdenkt. Also die, ja. Und was wurde Trump kritisiert, erratisch, Zölle. Da auch noch ein Hinweis, 3,8% Wachstum haben die Amerikaner gestern gemeldet.
Was haben wir?
Ja, wir haben dieses Jahr 0,1 wäre ja super. Ja, ja. Wir haben 0,1.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt und wenn es wieder keine Korrektur gibt.
Ja.
Also wir haben ja die sind ja einige Wachstumsraten korrigiert worden im Nachhinein.
Immer negativ leider.
Immer negativ und auch erheblich korrigiert worden. Und
darf ich da kurz reingrätschen? Ja. Du auch als Zahlenfetischist genauso wie ich. Ja. Glaubst du da an Zufall? Weil wie kann man sich denn über mehrere Quartale, teilweise über Jahre, so es schön rechnen und dann so dramatisch sozusagen das korrigieren? Wir reden hier von Bundesbehörden, wir reden hier von Ministerien, wir reden hier von offiziellen Statistikbehörden. Also für mich ist es unglaubwürdig.
Ja, das war sozusagen meine erste Intention auch. Und dann habe ich aber einen Artikel gelesen im Fokus tatsächlich, wo sich eine Statistikerin zu Wort gemeldet hat und das mal ganz in Ruhe erklärt hat. Und da hat sie erklärt, dass sozusagen viele Zahlen erst sehr viel später nachgemeldet und nachberechnet werden und dass es tatsächlich so ist, dass das BIP immer vorbehaltlich ist und dass es eine finale Feststellung gibt. Und das, was wir jetzt erlebt haben, war quasi die finale Feststellung. Trotz alledem sage ich, das klang alles sehr schlüssig im Fokus und ich sage mal, ja, das hat mich etwas überzeugt, aber nicht so hundertprozentig. Was vielleicht an der Stelle übrigens noch wichtig ist, was niemand diskutiert hat, wir haben ja die Wirtschaftsweisen, die ja jetzt gerade wieder gesprochen haben, die uns ja helfen sollen, die werden ja mit sehr, sehr viel Geld bezahlt und die ja eigentlich für diese Jahre, die noch deutlich drastischer in den negativen Bereich korrigiert wurden, von 0,3 auf 0,8 und so weiter. Ne, da haben wir ja wirklich drastische Veränderungen, haben die ja erhebliches Wachstum erstmal vorausgesagt.
Genau.
Und ich sage mal eine andere Meinung dazu, warum haben die Wirtschaftsweisen das nicht korrigiert? Also warum haben die nicht gesagt, die Statistiken können eigentlich nicht stimmen, weil das, was wir als Wirtschaftsweise wissen, also es gibt ja so ein bisschen so Kontrolle gegenseitig, aber irgendwie hat alles versagt, alles ist falsch und es wird nur teils aufgearbeitet und einfach so hingenommen. Was mich auch an der ganzen Diskussion stört, ist, dass man aus meiner Sicht da nicht die Diskussion führt, wie können wir das denn vermeiden?
Ja.
Also was müssen wir denn jetzt tun, damit wir nicht so immens daneben liegen, weil diese Zahlen ja eine enorme Relevanz haben für den Haushalt, alles. Für die Politik, für alles.
Ein was riesen Rattenschwanz an Kollateralschäden, die mitgezogen
richtig,
werden.
Ja. Richtig.
Also ich würde gerne mit dir auch über Lösungen gleich sprechen, aber natürlich auch über die vielleicht dramatischen Zahlen, weil du hast ja gesagt, du hast es vor 2 Jahren begonnen. Jetzt so im September war eigentlich der Zenit. Wie sind die aktuellen Zahlen? Nur mal kurz zu deinem Hintergrund, weil dich wahrscheinlich viele nicht kennen werden. Ja. Also du bist seit über 20 Jahren erfolgreicher IT-Unternehmer, selbstständig, richtig. Hast ein eigenes Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, bist auch weltweit aktiv, bist gut vernetzt in der Wirtschaft natürlich, hast dadurch auch viele Einblicke, die wir nicht haben. Das schätze ich auch an deinem X-Account, weil man da halt vieles schon ein bisschen frühzeitig mitbekommt, bevor es dann auch in der großen Presse ausgetreten wird. Und natürlich, du bist auch politisch verbunden, also hast auch gute Kontakte in die Berliner Politik, weil du ja auch noch in Berlin lebst und so weiter. Nur mal als Hintergrund zu Emanuel, weil ja, wie gesagt, du warst auf einmal da. Ja. Was hat dich denn, wenn ich dich mal fragen darf, was hat dich angetrieben? Weil eigentlich, dein Geschäft läuft gut, dir kann es ja soweit eigentlich egal sein. Was ist die Intention?
Naja, Leidenschaft auch. Also wenn ich jetzt keine Leidenschaft hätte, dann könnte ich das gar nicht.
Also, aber es sind ja jeden Tag negative Nachrichten, es sind ja Horrormeldungen. Also ist es so ein bisschen eine sadistische Ader oder
naja,
masochistisch eher?
Ja, man könnte das meinen, aber ich sehe das halt relativ sachlich. Also mir persönlich geht es noch sehr gut, weil ich eben auch vor 2,5 Jahren das ja bereits gesehen habe und dann gewisse Veränderungen auch in meinem Unternehmen vorgenommen habe, was die Kostenseite angeht und was die Ausrichtung angeht. Also wir haben uns dann sehr viel international orientiert und ein nicht unwesentlicher Teil kommt jetzt an Umsatz kommt jetzt außerhalb von Deutschland, sodass wir von dieser Krise zwar massiv betroffen sind, wir sehen das in den Zahlen, aber wir wachsen immer noch. Und ich bin also jetzt nicht so, dass ich jetzt sozusagen morgens die Firma versuche irgendwie zu retten und abends dann auf X oder morgens mittags ein bisschen X mache und abends die Firma rette, sondern mit der Firma läuft alles in ruhigen Bahnen und ich archiviere diese Altsysteme und ja. SAP-Systeme vor allem gibt es weltweit genug und wir machen das seit vielen, vielen Jahren und haben das auch immer verbessert, sodass wir uns da weniger Sorgen machen. Und das ist auch ein Grund, warum ich, glaube ich, psychisch noch stabil bin.
Mhm. So. Wie groß sind deine Sorgen für Deutschland? Also wenn du sagen würdest, von einer Skala von 1 bis 10, 10 ist okay, wow, Game over und 1 ist, ach, wird schon.
Naja, 7, 8 ist es
7, jetzt. 8. Mhm. Glaubst du, man kann das Ganze noch drehen? Kann man das noch retten?
Ja, natürlich kann man es retten, aber wenn ich jetzt nach Berlin gucke, ist es so, dass ich die Nachrichten der letzten Tage verfolgt habe und dass alles, was vor der Wahl besprochen wurde, ich habe es auch kommentiert auf X, in so eine Art Ideenworkshop jetzt gewandelt wurde, weil es findet alles nicht mehr statt. Mhm. Also alle Ideen,
ja,
also
Reformen, Herbst der Reformen,
Herbst der Reformen und Ähnliches wird alles abgesagt. Strom, Steuer und Ähnliches wird entweder abgeschwächt oder kommt gar nicht. Dann die Altersaktivrente oder wie sie das genannt haben oder Aktivzeit, wie auch immer. Wochen und Monate lang haben wir in Talkshows den Herrn Linnemann gesehen, der genau das alles gesagt hat. Und insofern ist es so, dass ich werde auch jetzt immer wieder angeschrieben, Herr Böhmer, machen Sie doch mal was, ändern Sie doch mal was. Warum tun Sie nichts?
Und dann
sage ich, naja, alle Macht liegt in Berlin. Da ist der gewählte Kanzler, die gewählte CDU und SPD, die jetzt das Heft des Handelns in der Hand haben. Und die müssen was tun und die tun nichts. Und
ja, glaubst du, die werden was machen? Glaubst du, die Politik kann das noch richten?
Nein, ich glaube es nicht mehr.
Ja.
Also ich kann ein anderes Beispiel. Ich habe darüber auch nachgedacht, was ich sage, wenn so eine Frage kommt. Und es ist so, ich mache seit 20 Jahren Personal. Und am Anfang habe ich mich sehr schwer getan, gebe ich offen zu, dann wurde es besser. Und heute behaupte ich, durch die ganze Erfahrung, die ich habe mit Personal, dass ich von 100 Mitarbeitern erkennen kann, den einen, der so ein High-Performer ist. Und ich kann aber auch den erkennen, der ein Low-Performer ist. Und ich kann aber auch den erkennen,
der so mit... Dann guck mal nachher mein Team an, bitte.
Ja. Nein, aber ich brauche ein bisschen Zeit. Also ich,
nein, du bist hier willkommen, ich habe eine Couch.
Nein, aber ich bräuchte ein bisschen Zeit. Also und darauf will ich hinaus. Also ich sehe nach 2 bis 4 Wochen, okay, mit dem kann ich arbeiten, der ist schlau, der will was bewegen, der hat Drive und da wird was. Und umgekehrt kann ich sagen, eigentlich hat es in den letzten Jahren keinen Fall mehr gegeben, wo ich mich nach 4 Wochen diese Einschätzung gemacht habe, das ist ein Low-Performer und der kann das leider nicht und der wird das auch nicht machen, muss ja nicht unbedingt Low-Performer, aber der ist nicht so motiviert und. Und der hat sich dann super entwickelt. Und selbiges sehe ich jetzt in Berlin. Ich sehe jetzt Herrn Merz und ich habe den jetzt 140 Tage, 140 Tage erlebt.
Low-Performer.
Nein, das will ich nicht sagen, weil das geht vielleicht zu weit, aber ich will sagen, dass das, was ich von ihm erlebt habe, mich davon überzeugt hat, dass er es nicht kann.
Ja, das sind wir Brüder im Geiste, Leiter.
Und wenn er mich jetzt vom Gegenteil überzeugt, wäre ich unfassbar überrascht.
Ich auch, ja. So. Und nicht nur du, sondern auch viele aus der Wirtschaft, aus der Industrie, auch aus der Gesellschaft, auch viele Kunden und so weiter. Die Hoffnung ist begraben worden tatsächlich. Also keiner hat noch irgendwie Zuversicht. Das zeigt sich ja in den Umfragewerten sowohl für ihn persönlich als Politiker als auch natürlich bei den Umfragen bezüglich, wie würden Sie nächsten Sonntag abstimmen. Es ist ein Desaster. Es ist absolut schlimm, was da gerade von sich geht, passiert. Aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Emanuel, jetzt würde mich noch interessieren, vielleicht auch für die Zuschauer interessant. Also Deutschland, gefühlt merkt jeder, es geht bergab. Wir verlieren an Wohlstand, wir verlieren an innere Sicherheit. Es gibt verschiedene Gründe, wieso, weshalb, warum. An welchen Kennzahlen machst du das fest? Also wir haben jetzt seit 6 Jahren zum Beispiel kein Wirtschaftswachstum mehr so richtig und so, ja. Aber welche Zahlen schaust du dir genau dezidiert an, außer natürlich Insolvenzen und Entlassungen?
Naja, wenn man den Zustand der Republik sehen will, muss man sich den Staat angucken und muss gucken, was leistet der Staat für uns, was zahlen wir an Steuern und was bekommen wir dafür? Und wir bekommen immer weniger. Das ist offensichtlich. Übrigens, ich kenne auch diese ganzen Streichungen. Ich habe mich damit mal beschäftigt. Es wird im Wesentlichen übrigens in den Kindergärten gestrichen, in den Schulen, Sportstätten. Jetzt haben sie ja gesagt, sie wollen das ganze Land erneuern. Jetzt sind diverse Autobahnen, Erneuerungen oder Neubauten gestrichen worden um Hamburg. Das heißt also, ich sehe das in dem, was der Staat für uns leistet, was er von uns nimmt Und ich sehe das dann, wie sehr sich der Staat anstrengen muss, um das zu leisten. Und ich sage, der Staat kann bald nicht mehr.
Also wir sehen Staatsversagen.
Sowohl es ist sowieso grundsätzlich ein Staatsversagen. Das Staatsversagen hat irgendwann vor 20 Jahren begonnen, als man eine Utopie entwickelt hat, dass man der Meinung war, was ja schon viele historisch gesehen der Meinung war, dass man Wirtschaft lenken könnte. Wir haben ja eine Staatsquote mittlerweile, die ist ja über 50%. Manche sagen 51, 54, ich will mich da gar nicht so festlegen. Ich sag mal, sie ist zwischen 50% und 55%. Und da war es ja so, dass man da früher gesagt hat, glaube Helmut Kohl hat es gesagt oder so, da beginnt der Sozialismus.
Ist so.
Ja. Und der Staat also hat vor 20 Jahren eben begonnen, sich in diese Marktwirtschaft, die ja eigentlich hervorragend lief, wo wir ja wirklich sehr, sehr viel Geld verdient haben, einzumischen, weil man Utopien hatte, man möchte jetzt die Welt retten. Da gab es also Denkfabriken wie Agora, aber auch konservative Denkfabriken, darf man auch nicht immer alles bei den Grünen nur sehen, sondern das ist ja auch durchweg SPD und FDP. Auch bei der FDP und CDU. Und da hat man gesagt, ja, wir machen also jetzt Klimaschutz, wir machen jetzt Windanlagen, die sich vielleicht am Ende gar nicht rechnen. Wir bauen Atomkraftwerke ab, weil uns das jetzt nicht mehr sicher genug ist. Und hat eben massive Eingriffe in den Staat vorgenommen. Und wie komme ich zum Anfang? Das haben schon viele in der Geschichte versucht.
Hat nie funktioniert.
Und endete häufig sehr, sehr tragisch. Und wir sind jetzt am Anfang dessen, wo dieses ganze System des Eingriffes, also wir nehmen nur den Strom, der Strom ist halt zu hoch, deswegen gehen jetzt reihenweise Glaswerke pleite. Oder Industriebetriebe verlagern und so.
Chemie
auch. Und wir sind jetzt in dem Punkt, dass die Energiewende, die wir lange ja immer zur Kenntnis genommen haben, auch als Unternehmer, und dann auch gehofft haben, dass es vielleicht besser wird. Und dann gibt es ja auch diese ganzen, kennst du auch, diese X-Vordenker, die und Vordenker, die sagen, die Energiewende ist super, wir haben jetzt schon 50% oder 53% aus erneuerbaren Energien und beten das sozusagen täglich vor und sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich sage, mit Blick auf den September, und da kommen wir vielleicht auch später noch zu den Zahlen, 48.000 Stellen haben wir verloren in der Industrie, im Einzelhandel und so weiter, aber vor allem in der Industrie, muss man feststellen, dass dort die Energie eine Riesenrolle spielt. Und wenn ich jetzt den September betrachte, ganz nüchtern, ist die Energiewende für Deutschland gescheitert.
Ist ein Desaster, ist ein Scherbenhaufen tatsächlich. Durfte man früher nie sagen, aber ich glaube auch mit der Rede von Trump vor der UN war das nochmal so ein Sahnehäubchen eigentlich da drauf, weil der Energiewende, die wir ja vorangetrieben haben mit unglaublichen Kosten, ist uns keiner gefolgt. Genau. Und wir haben jetzt praktisch ein Parallelnetzwerk aufgebaut, was aber nicht funktioniert, nicht nachhaltig ist, nicht grundlastfähig ist, was nur Geld kostet und eben halt nicht nur eine Kugel Eis kostet.
Nein, es ist ja so, der Strom ist ja noch überall da. Wir haben zwar jetzt häufiger Stromausfälle, jetzt zuletzt bei ZF, aber der Strom ist immer da. Woher jetzt der Stromausfall, da streiten sich ja. Genau, und darum geht's. Du hast es jetzt genau richtig gesagt. Für den Unternehmer, für den Industriebetrieb und für die deutsche Wirtschaft geht es am Ende nur um den Preis.
Um wettbewerbsfähig auch zu bleiben, klar.
Da geht es nicht um Ideologie.
Nee.
Also ich als Unternehmer sage, ich habe das Glas, ich stelle das her, das hat den und den Stromanteil. Was bedeutet das? Und das kann ich nicht verändern.
Ja.
Und da kann ich auch noch so nett und so freundlich sein und so viel versuchen und so viel darüber nachdenken. Ich sag ja auch immer wieder, wir werden ja dann aufgefordert in Talkshows bei Maybrit Illner und ähnliche, dass wir dann halt innovieren sollen. Also entstehen dann Wirtschaftsweisen aus Berlin vom DIW und sagen, ja, ihr müsst dann halt Innovation machen. Aber so ein Glas, wie willst du das innovieren?
Ja,
das also, ist oder Stahl, wie willst du das innovieren?
Ja gut, Fratscher, den sprichst du ja an, der deutsche Jim Cramer, der hat ja gesagt, ja gut, dann müssen wir halt Grünstahl produzieren. Ich meine, ist ein riesen Milliardengrab geworden, keiner macht's, und damit sind wir auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Und wir sehen es an der Produktivität. Die Produktivität in Deutschland ist einfach auf dem absteigenden Ast. Und der Rattenschwanz, der daraus entsteht, weniger Steuereinnahmen, mehr Arbeitslosigkeit, Bedürfnisse, Sozialsysteme sind weiter am auseinanderbrechen, Defizite, obwohl 1,8 Billionen Dollar, Euro Sonderschulden oder Sondervermögen, wie man so schön kaschiert hat, es fehlen trotzdem 171 Milliarden, weil das Geld nicht da ist. Also Fakt ist, wir sehen halt, das System ist so nicht mehr tragbar. Man hat Ideologie über Vernunft gestellt. Ja. Problem ist, ich war vor 10 Jahren schon bei Illner und habe das mit Fratscher übrigens auch angesprochen. Damals wurde ich dann diskreditiert, stigmatisiert als ja Demagoge, Pessimist und in Deutschland geht's doch super, der Euro ist gigantisch und alles gut. Aber wir sehen ja seit 20 Jahren, wie du es gesagt hast, eigentlich eine Aneinanderreihung an historischen Fehlentscheidungen von der politischen Elite. Also man hat seinen eigenen Machtbereich immer weiter ausgebaut. Der Staat wächst noch, das Einzige, was noch in Deutschland wächst. Aber wir hatten die Euro-Krise, Griechenland-Krise, wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten den Atomausstieg wegen Fukushima, was ja gar keinen Sinn macht, ne? Weil wir wissen ja, in Japan ist kein einziger Mensch wegen Fukushima gestorben. Dann hatten wir Ukraine-Krieg, wir hatten Corona-Krise und irgendwie, jetzt kumuliert sich irgendwie alles in einen riesen Problemfall. Und wir merken einfach, es geht nicht mehr so weiter und immer mehr einen übergriffigen Staat. Also lass uns doch mal kurz die Septemberzahlen bitte angucken. Ja. Was hast du da uns mitgebracht? Das würden wir auch dann jetzt alles schön einblenden. Warum war das September so desaströs?
Also es war deswegen so desaströs, weil die schlichte Anzahl so hoch ist. Also grundsätzlich funktioniert ja das System meines X-Accounts so, dass ich auf die Community setze und die Community gibt mir Hinweise. Und da gibt es Menschen, die machen das sehr intensiv. Und dann gibt es welche, die machen das sehr zufällig und schicken mir dann Zeitungsartikel und Ähnliches. Ja. Ich kriege, weil du sagst ja, ich bin wirtschaftlich gut vernetzt, ich kriege jetzt tatsächlich viel auch aus den Konzernen. Also es gibt wirklich Leute, die mir schreiben, die Luft brennt und dass sie sich Sorgen machen. Aber ich mache nur das, was belastbar ist und das andere bleibt auch immer vertraulich. Ja, muss ich also keine Sorgen machen, weil das ist ja auch wichtig. Aber die schicken mir also die Artikel und dann geht man das Ganze durch und ich zeichne das ja schon die ganze Zeit auf. So, und jetzt im September war es eben so, dass wir diverseste Meldungen haben. Du hast es Bosch angesprochen, DSV, Kikert. Also im Automotive haben wir insgesamt 20.000 Stellen verloren. Und da will ich noch einen Hinweis geben. Es gibt das Institut der deutschen Wirtschaft. Die haben jetzt in den letzten 2 Wochen im Handelsblatt eine Studie veröffentlicht und das Handelsblatt hat das veröffentlicht und haben sie gesagt, bis 2030 gehen in der deutschen Automobilindustrie 90.000 Jobs verloren. Bis 2030. So, das ist ja noch ein bisschen.
Aber wir haben jetzt schon 20.000 im September.
Genau, du hast die Frage gerade beantwortet.
Wahnsinn.
Wir haben jetzt schon 20.000 und ich sage, wir verlieren, wenn wir so weitermachen, allein im nächsten Jahr 100.000 Stellen. Gestern hat der Dudenhöfer, der ja als Autoexperte weit übers Land bekannt ist, weit darüber hinaus wahrscheinlich, gesagt 200.000 bis 2030, soweit ich das mitgekriegt habe. Mhm. Und ich sage, nee, widerspreche wieder. Die Zahlen, die ich sehe, sehen ganz anders aus. Natürlich muss man sagen, dass Bosch da sehr, sehr großes Gewicht drin hat mit 13.000 Stellen, also einen sehr großen Anteil. Aber wir haben mittlerweile fast jeden zweiten Monat einen mit großen Anteilen.
Ja.
Das heißt also, ich sage jetzt nicht, dass der Durchschnitt 20.000 ist, das ist jetzt ein bisschen hoch, aber der Durchschnitt ist 10.000. Mhm. So, das ist nur der Automotive. Und insgesamt, also das ist vor allem Industrie, und insgesamt habe ich also 48.718 Stellen gemeldet. Und das war früher die Hälfte. Also kann ich ja ganz klar sehen, wie das jetzt zunimmt. Und wir sind noch nicht durch den September. Mhm. Das heißt also, wir werden am Ende des Septembers bei 50.000 plus landen. Weil es sind ja noch 2 Tage. Ja, also wird noch ein bisschen was passieren. Und da sind übrigens nur alle drin, die über 100 Mitarbeiter haben, weil sonst wird es zu viel. Also, und alle, die konkret Zahlen nennen. Es gibt ein paar, die ich kalkuliere, zum Beispiel Kik habe ich kalkuliert, die schließen 400 Filialen und da nehme ich das mal 5, weil ungefähr eine Filiale 5 hat. Bei Bosch habe ich es übrigens auch zuerst geschätzt, da hatte ich geschätzt 11.600, weil sie gesagt haben, sie müssen 2,5 Milliarden einsparen.
Und sie hatten schon mal 9.000 gemeldet, davor schon.
Richtig.
Also wir reden jetzt nicht nur von 13.000, sondern eigentlich von 22.000.
Richtig, und das wird auch nicht das Ende sein.
Nee. Also da kann ich auch nochmal hinweisen, ich danke auch an den Whistleblower von Bosch, der mir schon vor Monaten interne Daten hat zukommen lassen, auch hier natürlich absolut Quellenschutz und so weiter, aber der hat es mir schon eigentlich Anfang diesen Jahres signalisiert, wohin die Reise geht und ich bekomme ja auch viele Zuschriften, wie du genauso von Insidern, die sich große Sorgen machen, egal ob Daimler oder Porsche, egal ob VW oder
Vorstände. Male. Also mir schreiben Vorstände, Bankvorstände, die sich nicht trauen, das zu sagen und gratulieren mir und wünschen mir viel Glück weiterhin und unterstützen mich im Zweifel. dass ich weiter veröffentliche, was in der deutschen Wirtschaft passiert. Aber
Entschuldigung, bitte. Wenn du jetzt mal ein paar Daten vorträgst, wäre es gut, aber werden diese Zahlen nicht in Berlin vernommen?
Nein.
Naja,
ich habe versucht, dieses Beispiel zu nennen. Das Institut der deutschen Wirtschaft geht eben davon aus,
aber wenn Sie dann das Handelsblatt aufschlagen, dann steht dran, Kikert schließt alle deutschen Filialen, die ausländischen übrigens nicht. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Oder Bosch baut 13.000 Arbeitsplätze ab. Das muss doch dann ein Alarmsignal sein, da muss man doch aufwachen. Und die laufen doch auch Sturm. Also ich weiß von Vorständen, auch vom MDAX und DAX, die jetzt wirklich da die Klingel putzen und sagen, Friedrich, wach mal auf.
Nein, aber die hören nur die ganz Großen. Und dann herrscht immer Betroffenheit. Also jetzt haben wir jetzt wieder so eine Bosch-Betroffenheit. Die dauert jetzt so drei, vier Tage. Dann sehen wir es vielleicht noch nächste Woche in einer Talkshow, wo dann Jens Spahn wieder, jetzt hat er zuletzt gesagt, die Lage in der Industrie ist brutal. Mhm. Dann wird er wieder sagen, die Lage bei Bosch und wir müssen uns darum kümmern. Ja. Und dann ist vergessen. Und
dann geht's weiter.
Genau. Und das liegt aber auch an den Zeitungen, weil die Zeitungen melden nur die Großen.
Ja.
Und ich melde ja alles ab 100 Mitarbeiter.
Ja.
Und deswegen habe ich täglich, wir verlieren jede Woche mindestens 2 bis 3 Werke.
Ja.
Und wenn du also mir folgst, was du ja tust, dann merkst du plötzlich, also bisher habe ich immer so die großen Meldungen wahrgenommen. Und du bist ja auch so, dass du sagst so, naja, Bosch und so, ist sehr, sehr bedrückt dich und ist nicht toll. Aber irgendwann ist halt wieder Alltag.
Kommt das Nächste.
Und kommt das Nächste so. Und das, was die Berliner Politik bräuchte, wäre quasi ein Ticker, so wie ich ihn jeden Tag mache, dass sie jeden Tag sehen, was hier in Deutschland kaputt geht. Also nochmal, 3 Glasfabriken sind kaputt gegangen, 2 Möbelfabriken sind kaputt gegangen. Pfaff, Nähmaschinen steht quasi 75 Leute. Ich kann das ja beliebig. SAP, 2200 Stellen streichen sie jedes Jahr. Dann denkt man so, warum denn SAP? Na, die retten sich auch ins Ausland. Das ist übrigens eine Tendenz, die jetzt passiert.
Die Deindustrialisierung, die gehen.
Genau, und da gibt es zum Beispiel hier, wie heißen sie nochmal, Knorr-Bremse.
Ja.
Und das ist halt auch so, das findet in unseren deutschen Medien nicht statt. Knorr-Bremse hat 10% des Personals gestrichen, irgendwie, ich glaube, 700 Leute. Und sind dann parallel nach Indien, haben dort 3.500 Leute aufgebaut. 3.500 Leute und hier 10% gestrichen. Und was bedeutet das? Und wir kriegen ja auch immer wieder, ja, Deutschland geht schlecht und dann kommen die, nee, der DAX hat Rekorde.
Ja, ja.
Und der Rekordgewinne. Und das steht ja auch dann im Handelsblatt drin. Das ist das, was dann auch immer der Bundestag dann liest im Zweifel. Rekordeinnahmen der DAX-Konzerne. Aber das liegt im Wesentlichen daran, dass sie sich alle nach außen orientieren.
Ja.
Also BASF hat jetzt wieder eine nächste Anlage abgebaut. Die haben in Ludwigshafen schon mehr als 1-2 Dutzend Anlagen abgebaut. Jetzt diese Woche kam wieder eine Anlage. Und man kriegt halt alle paar Wochen oder alle paar Monate eine Meldung, dass diese Chemieanlage ist abgebaut, diese ist abgebaut. Aber BASF verdient noch fantastisch.
Im Ausland. Überall. Sie verdienen aber im Ausland. Und die müssen ja, ich meine, ich rede ja auch mit vielen Managern, vom MDAX und so weiter. Und die müssen ja, der Kostendruck ist enorm. Und in der Wettbewerbsfähigkeit kannst du mit deutschem Strom keine Chemiefabrik mehr betreiben. Auch nicht mit der Bürokratie, mit der Steuerlast, mit den Auflagen bezüglich Mitarbeiterschutz und so weiter. Das heißt, die gehen einfach. Genauso berühmtes Beispiel aus der Region, neben Mahle und ZF natürlich, Stihl. Stihl wollte eigentlich ein Zentrum bauen in Ludwigsburg und hat sich jetzt, halte ich fest, für die Schweiz entschieden. Das weiß natürlich besser wie ich. Fakt ist, ich meine, Hochpreisland Schweiz ist günstiger im Vergleich international als Deutschland. Und da muss doch jedem irgendwie die Augen geöffnet werden, zu sagen, okay, irgendwas läuft hier falsch im Staate Dänemark beziehungsweise Deutschland.
Naja, deswegen sitzen wir ja hier. Wir wissen ja, dass es falsch läuft.
Genau, aber lass uns mal eruieren. Also hast du noch Zahlen von September, die noch interessant sind, die wir noch einblenden sollen?
Ich habe eine komplette Liste, da sind halt auch die Branchen drin.
Wir blenden alles ein.
Ganz schlimm, die eben den Automotive hat es getroffen, aber eben auch wieder die Otto Group. Vielleicht ist das noch ganz interessant. Hermes soll ja eventuell an die Chinesen gehen.
Ja.
Dann Puma wird diskutiert, ob es auch an die Chinesen verkauft werden. Mediamarkt ist jetzt geclosed worden an die Chinesen. Und Iveco ist an die Inder verkauft worden. Und da gibt's ja von Herrn Weimer von der Deutschen Börse, der ist ja sehr, sehr kritisiert worden. In den Shitstorm hast du ja wahrscheinlich miterlebt, dass er gesagt hat, wir sind zum Ramschladen geworden. Das munter Ausverkauf geht weiter. Und Berlin sagt ja auch die ganze Zeit, ja, die Investoren stehen Schlange und sind so interessiert. Und das sei jetzt alles so toll und da gehe es aufwärts. Aber keiner stellt eigentlich die Frage, suchen die eigentlich hier nur das nächste Schnäppchen?
Genau, Schnäppchenwoche.
Ja, vielleicht sind das Schnäppchenwochen in Deutschland, dass man das macht.
Aber Dampfverkauf, würde ich sagen. Also gerne können die auch unsere Politiker mitnehmen, die kriegen sogar umsonst. Nein, also eigentlich müsstest du jetzt das Video stoppen. Erstens dann dieses Video mit all deinen Freunden, Bekannten und Lokalpolitikern, aber auch Bundestagsabgeordneten teilen. Also bitte mach das. Und zweitens natürlich Emanuel auf X folgen. Ich werde es unten verlinken, gerne auch mir natürlich. Weil wir zeigen mit Tacheles, was tatsächlich da draußen vor sich geht, was oftmals ignoriert wird und auch von den Medien schön geredet wird. Emanuel, jetzt lass uns mal die Ursachen eruieren. Also ich habe das schon oft immer wieder ausgiebig gemacht bei mir auf dem Kanal. Schon vor Jahren habe ich mich da auch dann ohne Not Kritik ausgegeben, weil es immer hieß, ja Deutschland, Wirtschaftsmotor und guck doch mal, läuft alles. Das war natürlich auch nur auf Pump, weil wir hatten Niedrigzinsphase, wir hatten den Euro, der für die deutsche Industrie natürlich ein Segen war, aber da haben nur die Unternehmen profitiert, nicht die Menschen. Das sehen wir jetzt auch auf bitterste Art und Weise. Und diese Niedrigzinsphase wurde in Deutschland auch sträflich vernachlässigt. Wir haben leider nicht das Richtige gemacht. Ganz im Gegenteil, man hat dieses Geld verdummt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war damals eine CDU-Regierung, genauso schrecklich wie jetzt die SPD oder damals dann noch mit den Grünen und so weiter. Aber Energie hast du schon gesagt. Also wir sind uns einig und ich glaube, Trump hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Ja. Dieses ganze Gutmenschentum, Klimagedöns, wir müssen weniger CO2 verbrauchen, ist ein Witz, weil China hat 54% mehr CO2-Verbrauch in den letzten Jahren generiert, wenn wir 37% eingespart haben, aber dafür einfach unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand geopfert haben. Also Energie ist ein Riesenthema. Müssten wir sofort wieder eine Kehrtwende machen, weil wir eigentlich der Amokfahrer auf der Energieautobahn sind. Alle fahren uns entgegen, wir sind der Geisterfahrer, keiner folgt uns. Was sind die weiteren Gründe, außer die Energie?
Naja, die Bürokratie ist natürlich ein absoluter Horror. Und da ist eigentlich, du hast mich ja anfänglich gefragt, wie siehst du die Chancen, dass wir das wieder hinbekommen? Wie schlimm ist es? Ich hatte 7-8 gesagt. Nehmen wir mal an, Friedrich Merz, was wir jetzt bestreiten, ändert sich um 180 Grad und wird jetzt ein Milai 2 und taucht nur noch morgens im Kanzleramt mit der Kettensäge auf.
Schön wär's.
Dann hat er natürlich immer noch das Problem mit Europa. Also wir werden derart gegängelt in Europa, dass wir nicht nur den Blick auf Deutschland haben, was wir in Deutschland verbessern müssen, sondern eben auch in Europa. Und da ist eben die Bürokratie sowohl in Deutschland schon ein Horror, als auch europäischen Horror. Das letzte Beispiel war jetzt, die Anhänger müssen jetzt auch klimaneutral werden. Bedroht 70.000 Jobs, kam diesen Monat raus, gibt einen neuen Erlass. Da wird also jetzt berechnet, wie viel CO2 mit Gewicht und Transport so ein Anhänger quasi verursacht. Und
aber auch wieder ideologisch getrieben natürlich.
Alles. Ja. Wir in Deutschland, und so habe ich es auch geschrieben, wurde in der DNA von Deutschland, von der deutschen Wirtschaft, wurde eine Ideologie eingepflanzt, die tödlich ist. Mhm. Also die wirtschaftlich tödlich ist. Und die Ideologie wird bis aufs Blut verteidigt. Es gibt in Berlin Menschen, die mit Vernunft nicht mehr zu überzeugen sind, sondern die sagen, für mich zählt die Welt. Und dann kommt lange nichts und vielleicht zählt dann nach ganz, ganz lange, nach tausenden von Argumenten, vielleicht Herr Böhminghaus mit seinen Pleiten. Und das ist ja das grundsätzliche Problem erstmal. Und das Hauptproblem und eben mit der Energie und wie wir CO2-neutral werden. Aber wir haben uns überbürokratisiert und wir haben mit der Weltrettung begonnen. Wir haben ja sozusagen über die Entwicklungshilfe und durch das Einladen vieler Millionen Menschen Kosten auf uns genommen, die uns jetzt um die Ohren fliegen. Das Defizit der Länder ist einmal so hoch, dass in diesem Jahr 35 Milliarden waren geplant, 36 Milliarden, letztes Jahr 24,8 Milliarden, davor das Jahr 6 Milliarden, ist zum einen durch die einbrechende Gewerbesteuer so hoch gewesen, also oder wird jetzt so hoch, und einmal durch die Sozialkosten, Migrationskosten. Also wir haben quasi uns übernommen mit der Migration. Es ist übernommen. Ich will das nicht bewerten jetzt, ob das gut oder schlecht oder so, weil ich weiß, das sorgt immer für sehr viel Diskussion. Ich will das einfach nur rein jetzt von den Zahlen mal.
Kann ich attestieren, kann ich dir auch 100% zustimmen. Also die Migrationskrise war meiner Ansicht nach auf jeden Fall ökonomisch gesehen ein Fehler. Und es sind eben nicht die Ingenieure und Zahnärzte hauptsächlich gekommen. Die zahlen auch nicht unsere Renten, hat ja auch Fratscher damals gesagt. Und jetzt müssten wir, statt diese Probleme zu ignorieren, müssten wir sie eigentlich kommunizieren, attestieren. adressieren. Ansonsten kommen dann halt Wahlergebnisse raus, wie sie rauskommen. Ne? Und weil alle haben ja Angst, das Thema anzusprechen. Ne? Weil dann wird teilweise bei Wahlen wird dann ein Fairnessabkommen geschlossen, dass man nicht über Migration redet, in der Hoffnung, dass man dann die AfD klein bekommt, was ja absolut hirnrissig ist und auch antidemokratisch meiner Ansicht nach.
Aber das ist so richtig. Wo ich aber darauf hinaus will, ist, wir müssten ja theoretisch die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer senken. Und dann kommen die Grünen und sagen, man darf das eine nicht gegen das andere aufrechnen. Mhm. Aber wir haben natürlich nicht viele Haushalte. Berlin versucht uns ja immer zu erklären, dass alles viele verschiedene Töpfe und alles hat seine Ursachen und Gründe. Und man soll nicht unterkomplex denken. Das ist ja auch so ein Lieblingswort. Ja. Das ist alles zu unterkomplex, Herr Böhmhaus, was er da sagt und so weiter. Aber das stimmt ja nicht, sondern am Ende des Tages ist es so, dass wir einen Haushalt haben und aus diesem Haushalt muss im Zweifel eine geringere Steuer finanziert werden. Also nicht finanziert werden, sondern es gibt halt dann einfach weniger Einnahmen. Und wenn wir natürlich an der anderen Ecke Weltrettung und Migration und alles in der Höhe bezahlen, fehlt uns der Spielraum, um die Steuern wieder wettbewerbsfähig zu machen. Mhm. Und das heißt, die Ursache, die wir jetzt haben, basiert nicht nur rein auf der Energie, sondern wir haben eine absolute Schieflage in unseren Ausgaben.
Ja.
Und diese Schieflage ist ein Problem der Migration, ist ein Problem der Weltrettung. Also der Entwicklungshilfe ist viel zu hoch, können wir uns gar nicht leisten. Und ist natürlich jetzt auch noch durch die Renten.
Ja.
Und alles zusammen.
Und Pflege.
Und die Rente
im weiten Willen
mit Pflege. Ja. Aber stimmt, Gesundheitskosten explodieren gerade auch. Und alles zusammen ist eben super toxisch, schnürt uns quasi den Hals ab. Und deswegen hat Herr Merz eine Sache sehr schlau gemacht, weil sonst wäre er jetzt sowieso schon Ende Gelände. Er muss nicht reformieren, weil er braucht diese Schulden für den Staatsverbrauch. Ich habe nämlich mir die Wirtschaftsweise tatsächlich auf YouTube angeguckt, was Sie ja jetzt veröffentlicht haben. Sie haben ja korrigiert, haben 0,1. Ja. Und Sie sagen ja selber, dass es kaum Investitionen gibt. Es gibt nur, also diese Sondervermögen gehen nicht genug in die Investition, sondern sie gehen in den Staatsverbrauch. Und die Investitionsquote und die Investitionen sind nicht hoch genug. Und weil wir diesen toxischen Gemisch haben, müssen wir jetzt so viele Schulden aufnehmen, sonst würde der Staat gar nicht mehr handlungsfähig sein.
Kollabieren.
Mhm. Genau. Und an den kollabieren nicht, sondern was würde denn im Umkehrschluss passieren? Dann müssten sie jetzt die Migrationskosten senken, sie müssten jetzt reformieren, sie müssten jetzt die Steuern erhöhen, weil sie hätten ja gar keine andere Wirklichkeit, sonst würde das Geld ja ausgehen.
Sehen wir gerade eigentlich eine Insolvenzverschleppung?
Ja, also das kann man, also wir selber vielleicht nicht, aber die Generationen, die in 10, 15 Jahren in Deutschland leben und sagen, was ist denn damals 2025 schiefgelaufen alles.
Aber normalerweise als Geschäftsführer, weißt du selber, bist du natürlich haftbar und so. Und bei einer Insolvenzverschleppung hast du richtig Dreck am Stecken und die Kacke am Dampfen. Wie ist es hier? Was ist hier mit den Verantwortlichen, die das verursacht haben?
Naja, zwei Stichpunkt. Robert Habeck, Northvolt.
Katastrophe. 600 Millionen.
Also wenn ich meine Firma hätte und ich hätte eine Beteiligungsgesellschaft und ich würde fremdes Geld verwalten und ich hätte in meinem Portfolio Northvolt und ich hätte das so gemacht wie Robert Habeck, würde der Insolvenzverwalter am Ende die Frage stellen, ob er mich persönlich haftbar machen kann. Mhm. Also er würde wahrscheinlich sagen, Herr Böhminghaus hat das so fahrlässig gemacht.
Und dilettantisch
in seiner M&A-Firma gemacht, dass wir uns die Frage stellen, ob wir nicht an das persönliche Vermögen an ihn rankommen und würde dann wahrscheinlich überlegen, ob verschiedene Klagen erhoben werden, wenn ich dann noch persönliches Vermögen habe und das zu holen. Wenn Herr Habeck das macht, wird er weiterhin an Vorträgen beklatscht, geht ins Ausland, wird an Universitäten eingeladen und darf jetzt über seine erfolgreiche Zeit als Wirtschaftsminister sinnieren.
Ja, also es ist wirklich, also bei mir dreht sich der ganze Magen um, weil ich verstehe den Dunning-Kruger-Effekt, ich kenne das Peter-Prinzip, aber dass man es in so einer Reihenform in Deutschland erlebt, dass der Wohlstand, den unsere Eltern, Großeltern und teilweise auch wir selbst erwirtschaftet haben, und es war ja wirklich eine glorreiche Geschichte nach dem Tag Null eigentlich, nach dem Zweiten Weltkrieg, es so gegen die Wand fährt, auch offensichtlich, dass man Ideologie über Vernunft stellt und nicht irgendwann mal aufwacht und sagt, es reicht einfach, weil es ist ja eine Minderheitenmeinung, muss man ja ganz klar sagen, diese Ideologen, die dann sagen, hier, wir müssen das Klima retten, wir müssen die Welt retten, wir müssen jeden reinlassen und so weiter. Und es hat auch nichts, ich will auch nichts hören jetzt irgendwie, das ist rechts oder so. Nein, das ist ein gesunder Menschenverstand, ja. Also Trump hat es nochmal vorgesagt, man kann von Trump halten, was man will. Die UN-Rede war tatsächlich wirklich gut und es wurde auch von vielen attestiert. Da gab es auch wenig Kritik aus dem linken Lager. Aber ein Land ohne Grenzen ist wie ein Körper ohne Immunabwehr und ohne Immunsystem. Und wir müssen die Probleme endlich ansprechen. Wir dürfen nicht den Meinungskorridor so verengen, dass alles sofort Nazi ist, was irgendwie nicht ins Narrativ der Medien passt. Und die Medien sind ja nur der Lautsprecher, der Verstärker dieser Minderheitenmeinung, weil die breite Masse will ja was anderes offensichtlich. Wir hatten jetzt die Probleme eruiert, Emanuel. Wir haben gesagt, okay, die Energie, die überbordende Bürokratie in Deutschland, aber auch der EU, was ein enormes Problem ist, die Inkompetenz der Politik. Meiner Ansicht nach Steuern ist ein Riesenproblem, dass wir eine hohe Abgabenlast haben, dass wir unflexibel sind, dass wir nicht attraktiv sind für ausländische Investoren, hier in Deutschland zu investieren, weil es auch keine Planungssicherheit gibt, weil heute Hü, morgen Hot, ne? Wer will denn hier Geld investieren?
Also ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass ein Pharmakonzern irgendwie bei Frankfurt investieren möchte.
Ja.
Und dann frage ich mich immer, ist der Vorstand so wahnsinnig schlecht, kapiert er das nicht oder was treibt den? Weil rein von den Zahlen ist das für mich nicht nachvollziehbar. Okay. Also weil ich kenne ja auch die Zahlen und ich kenne auch sozusagen, wie große Konzerne kalkulieren und wie sie sozusagen sich zusammensetzen. Und dann muss ich ja sagen, die machen ja Studien, die machen Vorstudien, die machen Hauptstudien, dann gibt's einen Business Case. Ja. Und dann sage ich mir immer, also den Business Case, den will ich sehen, der mir erklärt, dass man bei Frankfurt noch ein schönes, großes Pharmawerk bauen kann. Und wir müssen das dahingehend wieder ändern, dass der Business Case eben stimmt. Aber der stimmt ja eben nicht, weil es ja nun ganz vereinzelt. Also jetzt in diesem Monat, das ist auch immer die Frage, naja, der Bömminghaus, der sagt dann immer, alles wird gestrichen. Aber was er ja immer vergisst, es entsteht ja auch viel. Und das stimmt auch nicht. Ich kann die Meldung auch sagen. Es gibt 900 Stellen bei Amazon.
Ja.
Also es gibt insgesamt 2.500 Stellen oder 900 bei Amazon, 400, 500 gibt es Brücken für Militär. Also irgendwo in so einem Opelwerk werden jetzt Brücken gemacht. Und dann gibt es irgendwie noch 400, 500, weiß ich jetzt gerade nicht für Dings. Und das ist alles. Das sind alle Meldungen, die ich in dem Monat, weil die werden mir auch zugeschickt, weil das sind natürlich dann Leute, die mit Genugtuung sagen, ja, du hast ja nicht recht, du musst auch mal was Gutes. Und dann sage ich, nee, absolut kein Problem. Schickt mir auch die guten Nachrichten und die guten, ach so, ich weiß jetzt die dritte, Siemens in Nürnberg. Übrigens, Siemens ist der Einzige, das muss man auch mal sagen, für Siemens. Die sind die Einzigen, die wirklich hinterher sind und sagen, wir wollen eine Veränderung in Deutschland und die auch sagen, wir investieren. Und sie haben jetzt tatsächlich auch in Nürnberg was aufgebaut und sie würden auch gerne weiter investieren und sie nehmen auch die Politik jetzt immer weiter in die Pflicht. Ja. Und da sehe ich auch von Siemens Seite ein gewisses Engagement. Bei den anderen Konzernen behaupte ich, dass da viele dabei sind, also nicht alle, aber viele, denen ist es egal und viele sind dabei, die ganz stillschweigend die Nummer nach außen spielen. Also sprich, die das nach außen tragen. So, also insofern ist die Beantwortung so, dass wir natürlich auch Aufbau haben, aber dass dieser Aufbau und dieses Ganze eben nicht ausreicht.
Was müssen wir machen? Also sag mal, du wärst jetzt Emanuel Bömminghaus, wärst jetzt auf einmal Wirtschaftsminister, Kanzler und hättest alle Möglichkeiten, alle Autoritäten. Wir haben die Probleme schon eruiert. Eigentlich müssen wir die eigentlich durchgehen. Ne? Also wir müssen durchexerzieren, Energie, Steuern, Bürokratie und wieder die Vernunft über die Ideologie stellen.
Richtig.
Ja, also was würdest du machen? Was sind deine ersten Amtshandlungen,
die ersten 100 Tage? Also wenn ich Friedrich Merz wäre, würde ich als allererstes...
Die Welt ist im Wandel. Inflation, Krieg, Schulden und Zentralbanken, die immer mehr Geld drucken müssen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und am Laufen zu halten. Dein Vermögen steht unter Beschuss. Und nie war es wichtiger, dass du dein erspartes und hart erarbeitetes Geld noch heute in Sicherheit bringst. Ich bin Marc Friedrich, Bestsellerautor, Finanzexperte und Gründer des Friedrich Reports. Zusammen mit meinem Team liefere ich dir unabhängige, tiefgreifende Analysen zu Rohstoffen, Edelmetallen, Makrotrends, Aktien und natürlich auch Bitcoin. Im Friedrich Report finden wir Investmentchancen, die andere übersehen. Unsere Analysen beginnen auf der Makroebene und gehen über die Fundamentalanalyse hin zur Charttechnik. Und das Beste, für weniger als 1 Euro am Tag kannst du auch Teil des Friedrich Reports werden. Also schau heute noch vorbei unter friedrich.report. Den Link findest du wie immer direkt unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video.
Alle Parteien einladen und würde sagen, die Situation im Lande ist so desaströs, dass wir entweder was tun oder wir verlieren vielleicht auch irgendwann die Kontrolle über dessen, was hier passiert.
Ja.
Und wir sind, wenn wir nicht schnell was tun, vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo wir einen gewissen Kontrollverlust über unsere Möglichkeiten haben.
Ja, ja.
Und dann würde ich sagen, dann würde ich mich mir alle nochmal anhören und würde mit der SPD reden und mit denen, die da was zu sagen haben, und dann mit den Linken und so weiter. Und dann würde ich danach sagen, ich habe jetzt mit allen gesprochen. Und
du würdest auch mit der AfD reden?
Ja, natürlich, okay. Mit allen. Mhm. Und dann würde ich sagen, ich habe jetzt mit allen gesprochen, das ist das, was ich durchsetzen möchte. Mhm. Und mir ist das völlig egal, wer da mitstimmt. Aber wir setzen das durch. Und dann würde ich sagen, wo habe ich die Mehrheiten? Und wenn dann die Mehrheiten bei der AfD wären, würde ich mit der AfD stimmen.
Okay.
Weil ich würde dann am Abend zu meiner Tochter gehen und sagen, dass ich das alles richtig gemacht habe. Also mit Blick sozusagen auf
für die Zukunft,
für die nächste Generation. Und ich würde mich dafür auch nicht schämen und gar nichts. Und ich würde vielleicht gar keine Koalition eingehen, vielleicht das nicht, aber ich würde das, was sozusagen für mich als Idee wichtig ist, mit der AfD besprechen und sagen, das ist das, was wir schnellstmöglich alles durchführen würden. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass es da Mehrheiten gibt. Ich bin mir vielleicht dann auch ein wenig sicher, dass dann vielleicht auch Einlenken von der SPD kommt, weil das, was ich von der SPD sehe, ist ein Erpressungsmoment.
Klar.
Und sie versuchen halt alles durchzusetzen, als Kleinstpartei nenne ich das, weil sie haben ja eigentlich sehr wenig Prozente mittlerweile noch. Und sie versuchen halt ihre eigene Ideologie durchzusetzen. Und wenn ich jetzt sozusagen die Entscheidung hätte, würde ich sagen, ihr könnt jetzt weiterhin an eurem ideologischen Fundament hier arbeiten, an der Veränderung der Republik. Oder ihr könnt das jetzt lassen und mit uns gemeinsam Vernunftspolitik machen.
Das würde sie auch demaskieren eigentlich. Dann würde man nämlich genau sehen, wessen Geisteskind sie wirklich sind. Das würde auch dann der Wähler natürlich honorieren. Und ich bin ganz bei dir, wir brauchen endlich wieder Politik für die Menschen, für das Land, für die Wirtschaft. Weil ohne Wirtschaft ist de facto auch alles nichts. Dann kann man auch keinen Sozialstaat mehr finanzieren.
Also ich hab's zu Beginn, als wir reinkamen, habe ich gesagt, ist die größte Bremse ist die SPD aus meiner Sicht.
Ja.
Aber das ist ja auch wenig verwunderlich, weil wenn man den Vorsitzenden der Jusos, der sehr viel Einfluss in der SPD hat, hört, dann sind die Ideen, die er hat und dann auch bei Lanz sitzt, das ist für mich UdSSR. Das ist für mich Sozialismus pur, UdSSR. Die wollen halt ganz andere Ideen.
Ja.
Und wenn man jetzt zuletzt, es gibt ja dieses Problem der Sinti und Roma, die diese Schrottimmobilien haben. Ich will das jetzt nicht zu vertiefen, aber das Problem ist ja offensichtlich. Da gibt es also auch einen SPD-Bürgermeister, der sagt, wir haben hier ein Problem. Und dann will ich jetzt gar nicht sagen, wie dieses Problem gelöst werden soll. Ob man wie man das macht und dass man das menschlich macht, finde ich auch ganz wichtig. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem. Und der Türmer sagt dann sofort, darüber will er eigentlich gar nicht sprechen, das ist kein Problem. Und das ist für mich keine Politik, das ist für mich auch keine Vernunftspolitik.
Ja.
Sondern das ist autokratischer Sozialismus, den wir dort erleben.
Ja, ich möchte mal jedem sagen und klar machen, der Sozialismus hat noch nie funktioniert. Ich habe jetzt mal eine Liste mitgebracht mit Ländern, wo man praktisch sieht, wo Sozialismus erfolgreich war. Ja, das ist hier. Du siehst, es ist nichts. Ja. Aber trotzdem ist diese Idee unkaputtbar und immer wieder, vor allem sind junge Menschen dafür empfänglich, genauso mit Heidi Reicheneck von den Linken, dass sie gerade so einen Aufwind haben, liegt nur an Social Media natürlich. Und weil es natürlich auch bequem ist zu sagen, komm, mehr Umverteilung und ich muss nichts arbeiten. Fakt aber ist, wir alle, du wärst auf jeden Fall im Gulag, wenn sie an der Macht wäre, weil absolut, du natürlich sofort, kritisch wärst. Sofort. Ich genauso. Bitte. Ja, und jetzt muss man sich mal überlegen, man auch allein, wie sie sich demaskiert haben bezüglich dieser Ermordung von Charlie Kirk, da sieht man einfach, das ist misanthropisch. Das ist misanthropisch. Wenn jemand stirbt, kann man nicht so agieren, aber das sollte eigentlich ganz den Leuten klar machen, wie diese Menschen einfach ticken. Und ich kann nur noch mal sagen, du, genauso wie ich, wir versuchen immer Brücken zu bauen, alle einzuladen. Ich war auch mal links, ne? Aber bin auch dann eines Besseren belehrt worden durch die Realitäten, durch Wirtschaftsbücher. Aber
ich muss an der Stelle mal was sagen. Ich finde auch linke Strömungen wichtig, um dann eben die anderen Strömungen zu kontrollieren. Also wir haben ja immer dieses Balance-System, dass sozusagen die andere Strömung etwas kontrolliert. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt uns lassen würde, sage ich mal, dann würden wir sagen, keine Erbschaftssteuer mehr, keine Steuer mehr und so weiter. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir einen Gegenpol haben. Und der sagt, nee, wir brauchen einen Sozialstaat, wir müssen uns um die Menschen kümmern, die das eben nicht alleine schaffen und. Aber das muss alles auf einer vernünftigen, auf einer argumentativen Ebene sein. Und das, was ich aus Berlin sehe, und da nehme ich wieder Herrn Türmer, weil er das beste Beispiel ist. Ich bin normalerweise nicht so auf Menschen, aber er ist tatsächlich das beste Beispiel. Der ist aus meiner Sicht den kann man mit diesen Argumenten nicht mehr erreichen.
Genau. Das ist das Problem. Das sind ja ideologische Dogmatiken, die man mit Argumenten, Daten und Fakten gar nicht mehr erreicht. Die gibt es ja genügend in der leider meistens auch wirklich im linken Abteil. Und das soll jetzt nicht heißen, dass es auf der rechten Seite vielleicht keine genauso
Dogmatik gibt. Nein, auch das ist wichtig, es ist wichtig, diese Balance
genau,
zu haben.
Genau, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, aber auch in den Diskurs zu gehen, in den Austausch. Das Problem ist ja, Diskurs heißt ja auch, du akzeptierst und du hörst dir die andere Meinung überhaupt mal an. Aber oftmals sind ja auch aus der SPD oder Grünen oder auch von den Linken, die wollen gar keine andere Meinung mehr hören. Nein. Die wird ja sofort dann zensiert oder totgeschrien oder kaputtgeschrien. Und deswegen ist Diskurs so essentiell. Und wenn natürlich jetzt jemand eine andere Meinung hat wie Emanuel, gerne unten posten oder eine E-Mail schicken. Wir setzen uns mit allem auseinander. Davon lebt ja die pluralistische Gesellschaft. Und vielleicht haben wir auch richtig irgendwas übersehen. Das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch ein Event im Mai nächsten Jahres. Da wird das Motto auch sein, also bei Marc lädt ein, Diskurs leben. Ja. Ja, und vielleicht gibt es ja einen Herr Fratscher, der gerne mit dir auf die Bühne geht. Ich lade beide natürlich herzlich
gerne
ein.
Ich würde auch gerne mit ihm mal diskutieren.
Ja, ich habe schon machen dürfen. Ich bin schon in Genuss gekommen und so. Ende vom Lied war, dass er mich auf X gesperrt hat. Ja, weil es waren zu viele Fakten wahrscheinlich für ihn. Wie dem auch sei, Emanuel, das heißt, da würdest du ansetzen. Gibt es noch was du ändern würdest sofort?
Naja, also das, was mir so ein bisschen fehlt, ist sozusagen das Herangehen an alle. Also was wir ja immer weiter machen, wir spalten uns immer weiter. Und der Bundespräsident Steinmeier?
Nee. Ach ja, die Eule nicht nur. Steinmeier heißt du, ja.
Also so, der Bundespräsident und unser Kanzler Merz, mir entfällt deswegen der Name, weil er so selten in den Medien erscheint, sind eigentlich beauftragt, das Deutschland zusammenzuführen. Und das fehlt mir. Und was ich zum Beispiel sofort machen würde, ist zu überlegen, wie kriege ich wieder die Einigung?
Ja.
Also, weil wir haben eine Spaltung, die so ungesund ist, dass ich auch glaube, wenn man die Spaltung nicht überwindet, dass das nie wieder was wird, weil wir so gegeneinander sind. Mhm. Und was mir von Herrn Merz fehlt, ist tatsächlich, nee, ich lade Frau Weidel ein. Mhm. Also auch, ob es euch gefällt oder nicht. Weil ich möchte wissen, was da passiert. Ob ich jetzt Herrn Höcke einlade, das weiß ich nicht. Das muss ich mir angucken.
Kann man einladen, ja. Habe ich auch
aber
schon eingeladen.
Ich lade Frau Weidel ein, weil ich möchte mit ihr sprechen. Und sie steht für einen bedeutenden Anteil unserer Bevölkerung und deren Politikwunsch. Und genauso lade ich auch die Linke ein.
Ja.
Und Diskurs, eigentlich müsste da im Kanzleramt die ganze Zeit die Leute rein und raus aus den verschiedenen Bereichen und verschiedenen politischen Bereichen rein und raus gehen. Und Herr Merz müsste versuchen, das zu einen, tut er aber nicht. Er tut es gar nicht.
Null. Also ich wusste schon, als er damals gesagt hat in dieser Maischberger-Sendung, mehr Milley-Wagen, hat er damals Lindner gesagt, mehr Milley in Maskwagen, das wäre dumm. Wusste ich schon, das fällt ihm auf die Füße. Wir sehen ja, Milley hat sehr großen Erfolg in Argentinien. Und auf der anderen Seite wusste ich schon, die Brandmauer wird ein Fehler sein. Die wird ein Fehler sein, die wird die AfD eher noch stärker machen. Und genauso ist er leider gekommen.
Aber es geht ja nicht nur um die Brandmauer, sondern es geht auch darum, dass er mit den Linken zumindest das Gespräch sucht.
Ja, ja.
Also wir müssen aufhören, in diesen Kategorien zu denken. Und vielleicht muss man sich dann tatsächlich als Bundeskanzler mal einmal die Woche mit den Linken und deren Ideen auseinandersetzen. Ja. Weil ich ja gesagt habe, vielleicht ist das ja auch dann so, dass das ein oder andere Gespräch dann zu etwas führt, wo man sich vielleicht auf seiner Meinung nochmal korrigiert.
Genau.
Weil man sagt, das ist zwar viel Blödsinn, was ich am Ende gehört habe, aber da waren so ein, zwei Punkte in dem Gespräch, die Punkte fand ich nicht schlecht. Und vielleicht muss man darüber nochmal neu nachdenken. Und so muss man eigentlich das gesamte Spektrum betrachten. Und das tun wir nicht. Und das tut Herr Merz nicht. Und das tut der Bundespräsident nicht, der aus meiner Sicht da total aufgefordert ist, das zu tun, weil er auch sehr repräsentativ ist und versuchen muss. Und das Ergebnis dessen sehen wir jetzt. Und das wäre sozusagen die zweite Sache. Also ich würde die erste Sache sagen, das ist meine Idee, wer macht mit? Und die zweite Sache ist, ich rede jetzt mit euch allen wieder.
Und aber wir müssen miteinander reden, weil wenn wir nicht miteinander reden, ist das nächste immer Gewalt leider. Und wir sehen ja, wo das hinführt leider. Und ich muss nochmal sagen, es menschelt ja auch. Also man kann ja die Menschen auch kennenlernen. Ich habe Ricarda Lang im Interview gehabt, Und da habe ich schon zu viel Shitstorms bekommen, aber die war menschlich, war die total nett. Also mit der wäre ich abends rausgegangen auf die Gast und hätte Party gemacht und die ist, glaube ich, richtig fun, ja, aber ihre Idee natürlich völliger Humbug, ne, oder Volker Quaschning, ja, der war auch schon bei mir, der ist halt so absoluter Apokalyptiker bezüglich Klima, wir müssen sofort alle irgendwie Liegerad fahren, sonst geht die Welt unter, aber trotzdem konnte ich mit dem und er hat sich auch dem Diskurs sozusagen hier dann ausgeliefert und es war auch gut so. Und oftmals verargumentieren sie sich ja auch. Man merkt dann in ihrer Argumentationskette, ist ein großer Flaw, ist ein großes Defizit. Und dann erkennen das auch die zuschauen. Nur so kann man auch, und menschlich aber was ganz anderes. Wenn das Menschliche verloren geht, dann geht's halt meistens auch über in Gewalt oder man will die andere Meinung gar nicht mehr hören. Also da bin ich auch bei dir. Ich glaube auch die Medien haben ihren Teil dazu beizutragen. Auch die müssen sich reformieren, meiner Ansicht nach. Deutschland ist meiner Ansicht nach nicht nur ein Sanierungsfall. Ja. Deutschland ist für mich eigentlich ein Patient auf der Intensivstation.
Nee, und beim Psychiater. Also
sowieso. Ja, das ist ein guter Punkt, Emanuel. Ja. Das ist genau, weil ich habe vor 3-4 Nächten habe ich überlegt, wegen was wir besprechen, und ich habe überlegt, ob ich diesen Vergleich bringen kann. Aber ich glaube, ich möchte es einfach sagen und die Zuschauer können dann entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Das Bildliche, das, was wir praktisch an Schuld auf uns geladen haben durch unsere Großväter, Urgroßväter im Dritten Reich, wollen wir jetzt wettmachen, indem wir, früher hat es geheißen, praktisch Ausländer raus, Juden raus und so weiter. Und jetzt sagen wir praktisch, kommt alle rein, als Beispiel. Und natürlich diese Kriegsschuld, dass wir sagen, wir haben diesen Schuldkomplex. Wir wollen es der Welt zeigen, wir sind auch gute Menschen. Wir wollen alle retten, wir wollen Geld verzeihen, wir wollen unseren Wohlstand teilen und so weiter.
Naja, also das Thema ist ja ein ganz schwieriges Thema. Und es ist ja auch so, dass wir immer aufpassen müssen, dass uns das ja nicht widerfährt. Aber was ich ein bisschen feststelle, ist, dass dieses Thema instrumentalisiert wird für das Durchsetzen einer eigenen Ideologie.
Exakt. Der Schuldkomplex meinst du jetzt?
Ja, genau. Es wird instrumentalisiert. Und das kritisiere ich daran. Nicht den, also dass eine gewisse Schuld da ist, ja, doch.
Ja, nicht mehr. Also ich habe damit nichts zu tun, du genauso wenig. Wir sind uns
dessen bewusst. Wir haben nichts damit zu tun, das ist schon richtig. Aber wir müssen halt tatsächlich aufpassen, dass dieses nicht mehr so passiert.
Ja, aber
so.
Wir haben das Grundgesetz. Also aber da ist alles drin eigentlich.
Ich kann was anderes sagen dazu, weil ich da viel drüber nachgedacht habe. Also, und was ich zurzeit auch so wahnsinnig erschreckend finde. Also ich habe auch jüdische Freunde. Und ich habe weder eine positive noch negative Einschätzung zum jüdischen Glauben, sondern das sind für mich Menschen, die nehme ich wahr, auch im Freundeskreis. Und das finde ich toll, dass sie da sind und sie bereichern mich auch. Und jetzt mache ich aber den Bogen. Und jetzt muss man eben feststellen, dass vor vielen, vielen Jahren da ja wirklich schlimme Sachen passiert sind. Und ich will das jetzt alles gar nicht detaillieren. Und jetzt ist es aber so, dass wir da ja wieder Erlebnisse haben, auch in Berlin. Ich kenne die Demonstration, ich habe das auch schon am Kuh, da muss ich warten und dann wird da geschrien und so. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, man sieht an der Stelle, dass wir ja jetzt Antisemitismus in einer Form erleben, der wirklich katastrophal ist, also auf deutschen Straßen katastrophal ist, dass man trotzdem jetzt nicht vielleicht Schuld hin oder her,
aber es sind meistens nicht Deutsche. Aber es sind nicht meistens Deutsche, die das dann machen.
Es gibt aber auch Deutsche, die das tun.
Aber ja, aber es ist meistens links.
Du hast aber recht, das ist auch nicht Deutsche. Aber dass wir diese Erinnerungskultur, dass da was ganz Schlimmes passiert ist, dass wir das bewahren müssen. Ja. Und wir sehen ja jetzt schon, dass wir das ja gar nicht mehr konsequent machen. Also theoretisch müsste ja der Berliner Bürgermeister und bei Friedrich Merz und dem Innenminister sitzen und sagen, wir haben hier einen harten Kern von 150 Antisemiten, die sind in Neukölln auf der Hauptstraße und die müssen wir jetzt festsetzen, weil wir diesen Antisemitismus nicht dulden in unserem Land. Und das passiert ja nicht mehr. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man das immer behalten soll, weil die Entwicklung, das sind aus meiner Sicht gefährliche Entwicklungen.
So. Du immer, also ich bin gegen jegliche Art. Also
du verstehst so ein bisschen, wohin
du hin willst. Genau, also ich weiß, wo du hin willst, aber es gibt ja auch eine Erinnerungskultur in den USA, in Australien und so weiter, wegen den Aborigines und so weiter. Und das ist auch völlig legitim.
Das ist wichtig.
Absolut wichtig. Und ich bin gegen jegliche Art von Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus. Und ich sag dir auch, ich habe Freunde jeglicher Couleur, links wie rechts, Kommunisten, wie rechtskonservativ. Ich habe Freunde, die haben blaue Haare, die haben grüne Haare, die haben gar keine Haare. Ich habe Freunde, die haben diesen jüdischen Glaubens im Islam angehörig oder selbst Zeugen Jehovas. Und deswegen sage ich immer, es geht immer um den Kern des Menschen, um den Charakter. Es ist unabhängig davon, welche Sexualität er hat, welche Hautfarbe er hat oder welchen Fußballverein er mag, sondern ist es ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Und es gibt gute Deutsche und Scheißdeutsche und genauso gibt es auch Arschlöcher bei den Griechen oder bei den Isländern. Und da so agiere ich. Wenn wir alle so agieren würden, wäre die Welt, glaube ich, schon ein besserer Platz. Fakt aber ist, ich habe oftmals das Gefühl, dass natürlich diese schreckliche Vergangenheit oft instrumentalisiert wird, wie du es auch gesagt hast, um halt dann noch mehr ideologisch voranzutreiben. Und das ist auf jeden Fall eine ungesunde Entwicklung. Und ich will eigentlich gar keinen Hass gegen irgendjemanden sehen auf deutschen Straßen, weder gegen die einen noch gegen die anderen. Und irgendwie haben wir uns da auch vergaloppiert, weil es haben wir so viele Sachen, auf die wir achten müssen, dass wir gar nicht mehr wissen, worauf kommt es endlich an. Im Endeffekt bringt uns weder das Selbstbestimmungsgesetz oder das Gendern oder irgendwas Wohlstand auf den Teller. Und wenn der Wohlstand flöten geht, dann haben die Leute ganz andere Probleme, ja, und gehen auf die Straße.
Das ist ja immer das, was ich sage. Das, was wir jetzt hier diskutieren oder das, was Berlin diskutiert, wird spätestens in 3-4 Jahren niemand mehr interessieren.
Ja.
Die wirtschaftliche Brutalität wird so grausam sein. Und sie fängt ja jetzt an. Also die Medien schwenken ja auch. Die Zeit hat geschrieben, es ist ernst. Das Handelsblatt hat geschrieben, wir sind in einem Zug, der langsam gegen die Wand fährt, wo dann viele gesagt haben, so langsam ist er nicht.
Sich auch.
Aber der politische Diskurs, das ist meine Meinung, wenn es so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, wird spätestens in 1-2 Jahren fundamental anders sein,
weil er
bestimmt wird durch die Wirtschaft.
Naja, natürlich auch so.
Absolut. Und Armut.
Ja. Ich habe im Fokus einen Artikel damals geschrieben und auch mehrfach in Interviews gesagt, dass sobald die Menschen nichts mehr zu essen haben oder das Geld in der Tasche fehlt, dann wird es völlig egal sein bezüglich CO2-Fußabdruck oder wie viel Geschlechter
es gibt. Klimaschutz interessiert in 5 Jahren
niemand mehr. Kein Schwanz mehr. Jetzt schon ist es.
Und jeder Politiker, der damit anfängt, der kriegt einen Shitstorm, den er kaum noch ertragen kann, weil eben Millionen von Menschen kämpfen müssen.
Genau. Und sobald das halt ist, es war immer so in Generationen, egal ob während der Französischen Revolution, wenn die Menschen nichts mehr auf dem Teller haben, wenn sie selber merken, es ist nicht mehr handelbar, dann wird der Fokus komplett weg, woanders hingeschoben. Und da sind die Prioritäten anders. Ich habe auch mal gesagt, dieses ganze Gutmenschentum, diese Ideologie muss man sich leisten können. Also gerade der Woke-Virus kann nur entstehen, wenn du eine dekadente, spätrömische Dekadenz an den Tag legen kannst und ein bisschen wohlstandsverwahrlost bist. Also ansonsten geht es nicht.
Da bin ich aber auch so. Mir ist das Woke eigentlich völlig egal, solange man die anderen Menschen damit in Ruhe lässt.
Ja, aber ist ja nicht.
Wenn ich im Freundeskreis irgendwie ein paar Freunde habe, die gendern, dann sollen sie gendern. Aber sie sollen mir nicht erklären, ob ich gendern soll.
Exakt.
So, das ist meine Meinung.
Guck mal, ich bin seit 30 Jahren Vegetarier. Ja. Und am Anfang war ich auch so, hatte ich so ein bisschen Naseifer halt in jungen Jahren, ne? Und wollte jeden zum Vegetarier bringen. Ja. Und habe ich gemerkt, ich nerv die Leute. Und habe ich es gelassen. Und ich bin einfach tolerant. Meine Frau isst Fleisch, ja. Die beißt von der blanken Sau runter, sagt der Schwabe. Ja. Und trotzdem ist es okay für mich, ja. Man muss einfach tolerant sein. Jeder nach seiner Fasson, dann wird die Welt schon entspannter. Was ist denn dein Ausblick für die nächsten Jahre, wenn sich jetzt politisch nichts ändern würde? Gib mal dein Best-Case- und Worst-Case-Szenario.
Wir sind im Niedergang und dann wären wir zu Brasilien. Das sage ich ja immer. Also,
was heißt das? Gated Communities und korrupte Politiker?
Nein, das hier sowieso. Also wir sehen ja den Verfall der Sitten. Was mir übrigens am größten Sorge macht, ist die Gewalt. Also ich gucke ja immer nach Schweden und ich sage ja immer, das größte Problem liegt im Bildungssystem und wir züchten uns da eine Generation heran, die keine Impulskontrolle hat. Mhm. Das heißt also, das sind Menschen, die ein bisschen überfordert sind mit sich und der Welt, die aus dem Familienumfeld keine Stabilität bekommen. Übrigens auch deutsche Familien, nicht nur Migrationsfamilien.
Ja.
Und wenn ich jetzt höre, was der von der Arche sagt, dass die Leute halt, um Probleme zu lösen, immer sofort losschlagen und zuschlagen. Und wenn also diese Leute alle, die ja die Schulen nicht mehr richtig schaffen, dann auf den Arbeitsmarkt drängen und dann dort feststellen, dass sie wenig Chancen haben, gerade mit KI und so, das alles nicht begreifen und nicht richtig können, dann mache ich mir mehr Sorge um die Sicherheit. Also ich glaube, dass Deutschland sehr unruhig ist. Und das sehen wir ja jetzt schon in den Zahlen, dass es da Probleme gibt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ja auch überlege, in Deutschland zu bleiben, weil ich natürlich für meine Familie und für meine Tochter keine Gewalt wünsche oder dass sie Gewalterlebnisse hat.
Willst du auswandern?
Also ich werde auswandern, wenn die Sicherheitssituation in Berlin sich jetzt noch dramatisch verschlechtert, werde ich schnell auswandern.
Wie meinst du Sicherheitssituation? Also
naja, wir sehen ja alles. Es gibt ja Schlägereien, alles. Am Alexanderplatz kannst du nicht mehr hingehen, richtig. In der U-Bahn nachts kannst du nicht fahren. Also meine Tochter wird nicht mehr in der U-Bahn nachts fahren. Das steht außer Frage. Mhm. Und ich kann meine Tochter auch nicht mehr so ins Bergheim und so. Dann sehe ich immer, was da so alles passiert. Und Da war ich auch letztens mit Freunden und das war eigentlich das wesentliche Thema. Die haben gesagt, na ja, das mit dem Verfall und so, das ist alles so, das ertragen wir. Und da saß man im Tennisclub, einer der besten Tennisclubs, und war am Geburtstag. Und da habe ich gesagt, stört euch das nicht, weil wir dann so diskutiert haben. Und dann haben sie gesagt, nee, das Einzige, was aber alle gestört hat, ist, dass sie sich um die Sicherheit ihrer Familien und ihrer Söhne und Töchter Gedanken machen.
Aber fragen Sie auch, woher diese Unsicherheit kommt? Also,
naja, die lesen ja auch alle Zeitungen und wissen ja auch, was passiert. Aber
Sie können den Hinweis hin, also ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass 2015 dahingehend natürlich das Ganze noch bestärkt hat mit Menschen, die halt hier nicht richtig integriert werden können,
aber,
die halt.
Aber ich finde, das ist nicht nur, also ist richtig, aber. Wir haben ein Schulsystem, das ist übrigens vielleicht, das haben wir noch vergessen, weil das würde ich auch, ich würde sofort das Schulsystem reformieren. Das ist alles, das staatliche Schulsystem ist mehr als gescheitert. Ja. Und da züchten wir ja sozusagen die Gewaltkriminalität an derzeit. Und aber die meine Freunde, um da wieder zurückzukommen, lesen halt alle Zeitungen und sehen, und in Berlin, ich wohne am Schlachtensee, fliegt dann immer alle paar Wochen der Hubschrauber und ich sehe, dass wieder da was passiert ist. Und wenn jetzt jemand sagt, er glaubt das nicht, du brauchst, mach Folgendes, geh am Wochenende aus in Berlin, pack die Koffer, nimm deine Familie mit und dann fährst du um 3 Uhr mal 2 Stunden U-Bahn. So, wenn du danach kein Sicherheitsstörungsgefühl hast, dann muss ich sagen, dann bist du Hardcore.
Ja, ja, das ist so. Ja, das Gleiche kann ich auch nur sagen. Geht mal im Sommer in irgendein Freibad in der Stadt, beziehungsweise tatsächlich fahrt öffentliche Verkehrsmittel oder samstagabends Bahnhof Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, völlig egal. Einfach mal entweder auf die Haupteinkaufsstraße, Partymeile oder halt am Bahnhof. Und wer da sagt, es gibt kein Problem bei der öffentlichen Sicherheit, inneren Sicherheit, der ist tatsächlich Hardcore drauf. Der hat entweder sich vollgepumpt mit Drogen oder sieht gar nichts mehr.
Aber das wäre der eine Grund. Der zweite Grund ist natürlich, wenn Sie jetzt weiter die Steuern erhöhen, dann muss ich mir auch was überlegen. Mhm. Und was ich jetzt vernehme aus meinem Freundeskreis und auch von den ganzen Unternehmen, wenn Sie die, und das ist ganz wichtig, wenn Sie die Vermögensteuer anfassen, dann geht's los. Also dann sehen wir nicht mehr, wir haben ja jetzt gesehen, dass Millionäre quasi das Land verlassen. Wenn Sie aber, und das ist sozusagen der Knackpunkt, den ich in jedem Gespräch habe, wenn ich mit einer vermögenden Familie oder einem Unternehmer spreche, in dem Moment, wo Sie die Vermögensteuer anfassen, weil wir ja schon mit der Inflation und mit den ganzen Problemen, in dem Moment, und da muss ich sagen, das ist dann auch wahrscheinlich für mich der Punkt, wo ich sage, egal wie, ich habe dir auch erzählt, mir liegt auch ein ganz konkretes Angebot meiner Firma vor, was ich erstmal abgelehnt habe, aber worüber ich nachdenke, von einem sehr seriösen M&A-Haus, hatte ich auch erwähnt, das letzte Woche, dann würde ich sagen, ich fahre dahin, mach die Unterschrift,
Closure,
und close das, und dann war die, dann ist die Messe für mich in Deutschland gelesen. Also Steuererhöhung und Vermögensteuer, weil wir sind wirklich alle am Limit.
Ja. Ja, sehe ich genauso auch bei mir in der Beratung. Also die erste Frage ist jetzt immer, wo kann ich hin? Und es sind jetzt nicht nur die Superreichen, sondern wirklich auch nur Menschen, die ein gutes Angestelltenverhältnis haben, die auch wirklich Topverdiener sind, Spitzenverdiener sind oder überdurchschnittlich gut verdienen. Aber das ist die Mittelschicht, würde ich mal sagen. Und wenn die keinen Bock mehr haben, dann gut Nacht um 8. Also da gibt's
was noch? Ich kriege jetzt auch ganz viele Mails. Also ich kriege so, Herr Böminghaus, ich lese das bei Ihnen und was soll ich tun? Also ich habe die und die Situation oder ich habe ein Unternehmen. Was machen Sie mit Ihrem Unternehmen? Ja. Und also man sieht richtig, also ich sehe in meinen E-Mails die Nachdenklichkeit, dass ich nicht alleine über das Problem nachdenke, sondern dass viele darüber nachdenken und dann wirklich schriftlich fragen, was kann ich jetzt tun? Ja. Und ich kann dann immer sagen, nur ich mache jetzt keine Beratung in dem Sinne, aber Gedanken machen ist schon mal ein Anfang und dann gucken und sich im Zweifel Hilfe holen oder Experten holen und dann schauen, was man machen kann. Aber Untätigkeit kann vielleicht jetzt irgendwann tödlich sein für Sie, für die Familie. Ja. Also nicht tödlich im Sinne von tödlich, sondern für Ihr Vermögen und so weiter und so fort. Weil wir sehen ja sehr, sehr viel Unruhe. Und ich habe früher immer gesagt, ich mache mir in Deutschland um mein Vermögen eigentlich gar keine Sorgen. Selbst wenn ich es bei der Volksbank habe, habe ich es im Festgeld und dann ist alles gut. Und das sehe ich heute nicht mehr so.
Ja. Ich habe dir ja mein Buch geschenkt, mein letztes, das sind auch die Zyklen drin. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil das sind eigentlich Zyklen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Ich habe auch geschrieben, jetzt werden die Karten neu gemischt. Wer jetzt die falschen Entscheidungen trifft, auch finanzieller Natur, der wird in die Röhre schauen, der wird überdurchschnittlich viel verlieren. Und wer sich darauf vorbereitet, kann sogar sehr, sehr, sehr vermögend werden, dass in Generationen noch an einen gedacht wird und man goldene Statuen bekommt von seinen Nachfahren. Wenn du sagst, okay, das wären für dich die roten Grenzen, wo würdest du dann hingehen? Gibt es da Länder
oder Regionen? Also ich würde wahrscheinlich in die Schweiz gehen. Aber wir bauen jetzt zurzeit auch unsere Tätigkeiten in den USA. Wir haben also in den USA auch eine Niederlassung jetzt gegründet und wollen da unsere Tätigkeit ausbauen. Sollte sich jetzt die USA sehr positiv entwickeln, könnte es auch die USA sein. Mhm. Ich will übrigens noch eine andere Sache sagen, weil die mich auch immer sehr nachdenklich macht. Also mir folgen ja auch sehr viele Schweizer und diese Schweizer schreiben mir auch und die haben ja so ein bisschen den Blick von außen. Und das Verrückte ist, also wir sind ja immer noch so, naja, wie schlimm. Und die Schweizer sehen das noch viel schlimmer als
die sind drastischer wie wir, gell?
Ja, ja.
Um Gottes Willen, stützt die Regierung.
Wenn ich mit ein paar Schweizern verkaufen sie ihre Firma sofort.
Ja,
Deutschland wird fallen.
Ja, ja. Das ist krass.
Und ich bin immer so total geschockt, wenn ich mit diesen Schweizern gesprochen habe. Die sagen immer sofort, geh sofort ins Gold.
Ja, die sind ganz radikal.
Ja, ja, wirklich. Und dann sage ich, ja, seht ihr da nichts? Nein. Wir sehen aus Deutschland. Was macht ihr da? Ihr seid ja verrückt. Und dann denke ich immer so, diese Außenbetrachtung ist noch viel schlimmer als das, was wir hier
vorhin sehen. Aber das merkst du ja selber, sobald du mal ins Ausland gehst, da merkst du einfach, was für sinnlose Diskussionen wir hier teilweise führen. Und wenn ich das versuche, Leuten zu erklären, ich war zuletzt in England, ich war zuletzt in Griechenland, ich war in Spanien. Und wenn ich denen erzähle, was wir hier besprechen, die schütteln den Kopf, die lachen über uns, die fragen mich auch aktiv, Mark, what the fuck is going on? Was macht ihr da? Die können es nicht mehr ernst nehmen. Und allein diese Reputation, die wir jetzt haben, die zerbröckelt an allen Ecken und Enden, natürlich auch durch schlechte Politiker. Also Frau Baerbock war tatsächlich leider negativ für unsere Reputation. Aber generell, was die Unternehmen machen, was die Unternehmen veranstalten, was die Politik macht und so weiter, es ist wirklich desaströs. Und ich hoffe natürlich, dass vielleicht dieses Video auch ein Wake-up-Call war. Also teilt es wirklich mit eurem Bundestagsabgeordneten. Lasst mich auch wissen, ob wir Emanuel nochmal einladen sollen. Vielleicht mit einem Update über den Zustand Deutschlands mit Daten, Zahlen und Fakten. Also ich fand es unglaublich inspirierend, bereichernd. Natürlich all das, was du sagst, habe ich schon vor Jahren leider gesagt, geschrieben. Es wurde einem immer negativ angekreidet, nach dem Motto, oh, Demagoge und immer so negativ denken und so.
Prophet.
Also ja, Crash-Prophet, whatever. Aber jetzt sind wir mittendrin, oder?
Ja, wir sind mittendrin und ich habe auch von Freunden also massive Kritik am Anfang gekriegt. Jetzt sind sie alle sehr schweigsam geworden.
Ja, weil die Daten auf unserer Seite
sind, Emanuel. Jetzt sind die Daten natürlich alle da und es hat sich bewahrheitet. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ich lege mich jetzt nicht fest, wann genau wie der Untergang kommt. Weil es gibt ja so welche, ohne die jetzt namentlich zu nennen, die sagen, na ja, bis dann und dann und dann ist alles vorbei. Ich lege mich nicht fest. Aber ich lege mich dahingehend fest, dass der Niedergang kommt. Ja. Also der ist ganz sicher. Ja. Ob der jetzt in 3 Jahren oder in 5 Jahren dann ist oder in 10 Jahren, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, es hat begonnen.
Ja.
Ich sehe das in den Zahlen. Wir haben ein paar Zahlen diskutiert. Gibt noch viele andere Zahlen. Außenhandelszahlen, Schrumpf. Eigentlich, egal alles, wo du es hinguckst, schrumpfen die Zahlen. Und ich weiß, es hat begonnen. Und ich sehe, dass niemand quasi, also Deutschland ist krank geworden, hat Fieber gekriegt und das Fieber steigt. Niemand senkt das Fieber. Und jetzt ist die Frage, wann wir die Intensivstation erreichen. Und wir werden so, wie Merz seine Politik macht oder wie Jens Spahn das mit ihm durchsetzt. Er ist ja da, weil er die Truppen da der CDU im Griff behält, weil er ist ja nicht da, weil er so gemocht wird. Wenn sie das so durchziehen, wie sie es jetzt durchziehen, werden wir die Intensivstation vielleicht schon in dieser Legislaturperiode erreichen. Mhm. Und dann ist die Frage, was passiert dann, wenn die Intensivstation erreicht ist? Wird der Patient dann noch schwerer krank? Müssen wir dem die Arme abtrennen, die Beine abtrennen oder kriegen wir ihn wieder so geheilt, dass er ohne größere Schäden rauskommt? Ich sage mittlerweile, und das ist auch ganz wichtig, die Schäden sind jetzt nicht mehr vermeidbar. Also das ist auch ganz wichtig so. Jeder Monat, der jetzt so läuft, wie das jetzt läuft, weil die Welt schläft nicht. Früher haben wir keinen Wettbewerb so gehabt wie mit den Chinesen und Amerikanern. Alles, was wir jetzt heute verlieren, das wird unfassbar schwierig, weil es gibt jetzt immer Ideen, KI oder Robotik. Und da rennen sofort Zehntausende weltweit los. Der SAP-Chef, da habe ich auch mal ein Interview gesehen, der hat das auch mal richtig gesagt. Wenn er heute SAP gründen würde, wäre die Chance wahrscheinlich relativ gering, dass das funktionieren würde, dass sie eine SAP, weil eben mit dem Wettbewerb, man wüsste nicht, ob vielleicht da in China wieder einer sitzt, der das noch schneller kann oder in Amerika oder wie auch immer. Das heißt also, die Wirtschaft ist auch härter und schneller geworden. Und wir haben nicht mehr diese Wirtschaft vor 20, 30 Jahren, wo ja auch unsere Wirtschaftsweisen immer von ausgehen, diese volkswirtschaftlichen Ideen, sondern wir haben eine brutale Wirtschaft weltweit. Und das, was wir jetzt verlieren, das kann brutal schwierig sein, das zurückzugehen. Oder wie ich auch bei Herrn Hopf gesagt habe, weil Philipp Hopf gesagt, vielleicht kriegen wir es gar nicht mehr hin. Also Jeder will das jetzt haben. Also die Chinesen wollen Wohlstand haben. Die Amerikaner wollen Wohlstand haben. Die
Afrikaner.
Afrikaner wollen jetzt in Zukunft Wohlstand haben. Und da sitzen schlaue Leute und überall auf der Welt. Und überall auf der Welt sind sie in der Lage, dann im Zweifel auch so einen Weltmarktführer zu bauen. Warum soll das nur in Deutschland sein? Und das war früher einfacher. Ja. Und deswegen bin ich auch so manchmal so wütend, dass man das so hinnimmt. Also, dass man sagt, ja,
uns geht's jetzt so gut.
Nee, dass jetzt hier der Automobilzulieferer mit der Zentralverriegelung, tickert, na, ist er pleite, kein ZDF-Spezial, kein ARD-Brennpunkt, nix.
Da muss ich korrigieren. Also die Kikert Ausland gibt's noch. Nur Deutschland macht nichts, ja. Und es ist doch das sollte doch jedem klar machen, warum es so ist, ja. Also Deutschland ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sind eine alte, rostige Tante geworden, die keiner mag, ja, und die auch nicht mehr ihre Ticks loswerden möchte, wahrscheinlich noch Tourette hat. Und deswegen, entweder wir machen jetzt, ich glaube, wir brauchen radikale Reformen, wirklich radikal, die wehtun werden, aber es gibt keine Heilung ohne Schmerzen. Und ansonsten, mit jedem Tag, da bin ich ganz bei dir, wird der Kollateralschaden natürlich größer.
Wichtig ist noch, das Kicker gehört ja den Chinesen.
Ja.
Und die haben einfach einen Stecker gezogen.
Klar, natürlich.
Also
der hat keinen Bock mehr
also
auf den Scheiß.
Der Geschäftsführer, habe ich heute ein Interview, der sagt, ja, und wir wären so super und alles und das wäre alles so toll. Naja, wenn alles so toll und so super gewesen wäre, dann wären sie ja nicht pleite gegangen. Genau. Und dann habe ich auch gelesen, sie haben natürlich Verluste gemacht. Dann ist die Frage, warum haben sie Verluste gemacht? Und dann muss man sich die Frage stellen, warum haben sie in Deutschland den Stecker gezogen und nicht weltweit den Stecker gezogen? Weil sie gesagt haben, in Deutschland, das lohnt sich nicht mehr.
Genau.
Und es gibt jetzt viele Firmen, die machen das auf stilvolle Art und Weise. Dow aus Amerika, es geht stilvoll aus dem Osten, Chemiekonzern.
Ja.
Und es gibt natürlich auch die Chinesen, die sagen knallhart, wir schmeißen das jetzt in die Insolvenz. Ja. Und dann sparen wir uns am Ende vielleicht 30 Millionen Kosten oder 100 Millionen, die nehmen wir mit und ziehen den Stecker. Und dieses Ziehen den Stecker, das ist auch viel an meinem Twitter-Account.
Ja, ich kann dir zwei Sachen sagen. Ich mache ja Honorarberatung, habe natürlich auch viele mittelständische Unternehmen, teilweise auch Weltmarktführer. Ja. Das sind die sogenannten Hidden Champions hier von der Alp und so weiter.
Ja.
Und ich kann dir eins sagen, jeder macht sich Gedanken, wirklich jeder, egal ob 5 Mitarbeiter oder 5000 Mitarbeiter. Ich habe einige Insolvenzen mitbekommen, tatsächlich, also während der Corona-Krise viele so im Bereich Bäckerei, aber auch industrielle Verarbeitung, Gewerbe etc., Automobilzulieferer zuletzt. Und ich habe zwei große Unternehmen, der eine hat 3.500 Mitarbeiter, der andere 2.000. Die werden, also sie haben jetzt schon angefangen, Auslandsfirmen zu gründen und die werden jetzt einen Hauptsitz dorthin verlegen und peu à peu, so in der Salamitaktik, das verlegen. Also die eine Firma hat ihren Mitarbeitern schon Angebote gemacht, wollt ihr mit dahin ziehen? Und das ist natürlich krass, ja. Und ich meine, das ist doch, hatte ich noch nie erlebt in 18 Jahren Beratung, dass irgendein Unternehmen, das hier verwurzelt war, gesagt hat, hey, wir machen nach, was ich, 100 Jahren Tradition hier die Fliege. Und da für mich fassungslos, dass die Politik nicht aufwacht und erkennt, wie dramatisch es um den Patienten Deutschland steht. Und deswegen erwarte ich eher mal Schlimmeres, bevor es besser wird. Aber ich kann nur sagen, lasst euch nicht spalten, konfrontiert alle mit den Zahlen, Daten und Fakten, redet miteinander, Diskurs ist wichtig und folgt natürlich Emanuel und dem Kanal hier auch gerne und bringt diese Message raus, weil eigentlich müsstest du in der ARD sitzen, bei Maischberger, bei Lanz, bei Illner und so weiter. Ich genauso. Ja. Aber wir sind natürlich Personas non grata, weil wir die Wahrheit sprechen und die passt halt nicht in dieses linke Narrativ der Mainstream-Presse.
Also als ich damals damit begonnen habe, wusste ich natürlich, und da habe ich auch wochenlang drüber nachgedacht und habe auch mit meiner Familie gesprochen, habe natürlich gewusst, dass wenn man das tut in der heutigen Zeit, was übrigens sehr traurig ist, dann wirft man sich ein bisschen unter den Bus.
Ist so. Ohne Not.
Ohne Not unter den Bus. Und das habe ich getan, aber ich bereue das eigentlich gar nicht. Und ich muss auch nicht bei Lanz sitzen, wenn er mich mal einlädt. Weiß ich gar nicht, ob ich hingehe.
Ich kenne den Redakteur sehr gut, ist auch ein Freund. Grüße gehen raus an Olaf. Und ich werde dich vorschlagen, ich schreibe ihm jetzt mal, weil es sind immer die gleichen linken Spinner da. Und wir brauchen einfach endlich jemand mit Herz und Verstand. Und ich muss auch mal sagen, Chapeau, die Arbeit, die du leistest. Deswegen, ich mache das ja selten, aber ich habe dich ja auf X ja empfohlen als Follow-Hinweis.
Vielen Dank dafür nochmal.
Du nicht dafür, sehr, sehr gerne. Und es hat ja auch ein paar Tausend, glaube ich, reingebracht und so weiter. Geil. Also deswegen auch nochmal, wenn ihr gut findet, was er heute gesagt hat, meldet euch bei X an, ist wirklich eine coole Plattform, egal was ihr da draußen hört. Folgt Emanuel. Das kann ja zwar teilweise zu ein bisschen Depression führen, aber es ist besser, wenn man weiß, was auf einen zukommt, als wenn man irgendwie unwissend irgendwann überrascht wird, wenn hier irgendwie alles im Bach runtergeht. Ich hoffe, du bleibst dir treu und machst weiterhin diesen tollen Job und diese Arbeit. Wie gesagt, ich lese es jeden Tag gerne, auch wenn ich natürlich mich nur bestätigt fühle und wenn es manchmal auch ein bisschen traurig ist und es macht mich wirklich auch.
Es ist traurig.
Ja, es ist traurig. Weil es ist ein großartiges Land, es ist ein toller Kontinent und und er wird so fahrlässig irgendwie verantwortungslos an die Wand gefahren. Das verstehe ich nicht. Und umso wichtiger ist, dass ihr lautstark euer Maul aufmacht, dass ihr nicht Angst habt vor irgendwelchen Repressionen, dass ihr sagt das, was ihr denkt. Weil wenn ich lese, dass in Deutschland jetzt schon bald mehr als 60% sich nicht trauen, das zu sagen, was sie sagen, obwohl es wahrscheinlich richtig ist, dann haben wir keinen Diskurs mehr und keine pluralistische Gesellschaft mehr. Aber das müssen wir haben, mehr denn je, weil von oben wird sich unserer Ansicht nach nichts verändern. Der Druck, der Wandel kommt immer von unten. Und wenn es möglich ist, so friedlich wie vielleicht 1989 in Leipzig, ne? Aber ich glaube, wenn mal 1-2 Millionen Menschen vom Bundeskanzleramt stehen würden, ich glaube, dann würden auch die aufwachen, die Herrschaften. Aber wir sind das Volk, wir sind der Staat. Und wenn der Staat pleite geht, geht nicht die CDU pleite oder die SPD, sondern wir alle, ja? Und dann müssen wir es wieder aufbauen. In diesem Sinne, Emanuel, das letzte Wort geht natürlich an dich. Ich möchte nochmal danken, dass du da tapfer weitermachst. Und ihr lasst ein Abo da. Und jetzt bin ich gespannt, was du zum Abschluss noch zu sagen hast?
Naja, ich hoffe noch und bin Optimist, oder vielleicht bin ich ein unverbesserlicher Optimist, dass vielleicht doch irgendwas passiert, dass ich mehr Ruhe und mehr Zeit für andere Dinge kriege und dass sich plötzlich das wirtschaftlich dreht. Die Hoffnung, dass das ohne Reform passiert, habe ich nicht mehr.
Null.
Insofern hoffe ich, vielleicht kommt ja der Tag, wo ich morgens dann in den Leitmedien lese, dass die Unternehmenssteuern auf 20% gesenkt werden, die Lohnsteuern werden jetzt gesenkt, man versucht das jetzt alles umzuschichten und man hat es verstanden. Aber ich glaube, da bin ich ein unverbesserlicher Optimist und wir werden sehen. Vielleicht sehen wir uns ja im halben Jahr mal wieder.
Gerne.
Und dann hoffen wir, dass ich vielleicht als bisschen Optimist recht hatte.
Du, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, deine Worte in Gottes Ohren. Ja. Wenn du was hast, melde dich bei mir. Proaktive können jederzeit was machen. Ja. Ihr, liebe Zuschauer, sagt mir auch, ob ich Emanuel nochmal einladen soll. Und für mich war es hochinformativ. Ich hoffe, euch natürlich auch. Gebt einen Daumen nach oben. Das hilft dem Algorithmus, dass YouTube das dann auch weiter verbreitet. Teilt am besten auch kräftig über alle sozialen Netzwerke, vor allem dann Richtung Berlin, damit die auch mal aufmachen. Ja. Und dir alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Bleib tapfer. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, danke sehr. Danke.